Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen ein ruhiges Weihnachtsfest und heiße Sie herzlich willkommen zur Sendung von Radio Prag International. Mein Name ist Markéta Kachlíková und ich werde Sie durch das heutige Programm führen. Viele von Ihnen haben sicher ein Buch als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum gefunden. Wir fügen nun noch unsere Lektüre-Tipps für die freien Tage hinzu. Gleich zwei Bücher, die in diesem Jahr erschienen sind, befassen sich mit deutschsprachigen Zeitungen in Böhmen und Tschechien. In unserem Geschichtskapitel erfahren Sie mehr dazu. Einen Tipp haben wir aber auch für diejenigen von Ihnen, die lieber reisen als lesen. Die Barockkirche des heiligen Laurentius und der heiligen Zdislava in Jablone v Podještědí wurde in diesem Jahr nach einer Instandsetzung wieder für Besucher geöffnet. Im zweiten Teil der heutigen Weihnachtssendung wollen wir diesen Sakralbau in Nordböhmen gemeinsam mit Ihnen besuchen. Bleiben Sie also dran. Die Weihnachtsfeiertage liegen dieses Jahr günstig, so dass sich mit einem Brückentag gleich ein verlängertes Wochenende anschließt. Wir hoffen, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Tage zur Entspannung nutzen können und haben dafür einige Lesetipps für Sie vorbereitet. In den vergangenen Monaten sind nämlich zwei Bücher erschienen, die sich mit deutschsprachigen Zeitungen in der Tschechoslowakei und in Tschechien befassen. Die Geschichte der Reichenberger Zeitung sowie der Prager Zeitung werden dabei in ganz unterschiedlichen Ansätzen erzählt. Gemeinsam ist beiden Büchern jedoch, dass sie wichtige Einblicke in die Bedeutung und die Entwicklung jener Medien bieten, die sich vor allem, aber nicht nur, an die deutschsprachige Minderheit hierzulande richteten. Daniela Honigmann hat mit den beiden Autoren gesprochen.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Regelmäßige Prag-Besucher könnten sich durchaus noch an sie erinnern. Die Wochenzeitung mit dem blauen Schriftzug Prager Zeitung, die bis vor einigen Jahren an jedem Kiosk in der Innenstadt zu bekommen war. Aber nur wenige Leser wussten wahrscheinlich, dass die Tradition dieses deutschsprachigen Blattes bis ins 17. Jahrhundert zurückreichte. Klaus Hanisch, langjähriger Redakteur der Prager Zeitung, weiß zu berichten, dass die allererste Ausgabe am 24. November 1672 erschien. Ein Buchdrucker mit Namen Johann Arnold, der auf der Prager Kleinseite lebte, hatte dazu das Privileg erhalten.
Das war natürlich noch keine Zeitung, wie man sie heute kennt, sondern das waren lediglich Blätter, die unregelmäßig erschienen sind und auch ohne Bezug zueinander gewesen sind. Aber für Chronisten besteht überhaupt kein Zweifel, dass durch dieses Privileg eben die erste in Prag regelmäßig erscheinende Zeitung in Anführungszeichen entstand und das eben die Prager Zeitung im heutigen Sinne, wie wir sie heute wahrnehmen, auch dann letztlich gewesen ist und sich darauf zurückdatieren lässt. Von diesen ersten Exemplaren ist tatsächlich nichts mehr vorhanden und nichts mehr auch aufbewahrt worden. Die wurden auch sehr kurzfristig wohl behandelt. Ein Chronist hat so schön geschrieben, dass man damals schon Zeitungen wie Eintagsfliegen behandelt hat. Und bis heute gilt ja dieses Motto, dass nicht so alt sei wie die Zeitung von gestern. Und das war garantiert da im 17. Jahrhundert auch nicht viel anders.
Hanisch schreibt darüber in seinem Buch Prager Zeitung 350 Jahre Medien- und Kulturgeschichte. Im Interview mit Radio Prag International führt er weiter aus.
Mit dieser langen Geschichte gehört die Prager Zeitung ja tatsächlich zu den ältesten Medien weltweit. Also das wurde mir auch eigentlich erst bewusst, als ich den Auftrag bekam, 2016 den Aufmacher zu schreiben für das 25-jährige Jubiläum der Prager Zeitung, der neuen Prager Zeitung damals. Und da begann ich zu recherchieren und bin dabei auf Quellen gestoßen, die eben diese lange Geschichte aufzeigten und aufzeigen. Buch eines ehemaligen Chefredakteurs zum Beispiel, der die Prager Zeitung, die Redaktion Anfang des 20. Jahrhunderts leitete, oder auch ein Artikel in der Wiener Zeitung von Februar 1905, den hat geschrieben der sehr renommierte österreichische Journalist Emil Löbel, der sich sehr frühzeitig auch mit der Geschichte von Zeitungen beschäftigte. Und der hat auch die lange Historie der Prager Zeitung in diesem Artikel bestätigt und kommentiert, was in dem Zusammenhang auch ganz interessant ist. Oft wird ja heutzutage das Prager Tagblatt als die wichtigste deutschsprachige Zeitung in Prag bezeichnet für die Zeit vor den Kriegen. Tatsächlich ist aber die Prager Zeitung ja rund 200 Jahre älter als das Tagblatt.
Damit sind zwei Titel genannt, die die deutschsprachige Medienlandschaft Böhmens im ausgehenden 19. Jahrhundert bis hinein in die 1918 gegründete Tschechoslowakische Republik prägten. Aber Deutsche lebten zu der Zeit nicht nur in der Hauptstadt, sondern vor allem auch im Sudetenland. In der Region Liberec, zu Deutsch Reichenberg, etwa wurde die Reichenberger Zeitung gelesen, die es seit 1860 gab. Mit ihr hat sich der Historiker Andreas Morgenstern näher beschäftigt. Er berichtet.
Die Zeitungsstruktur war damals sehr, sehr vielfältig. Man muss ja wissen, es gab noch kein Fernsehen, es gibt kein Internet, selbst das Radio steckt noch in den Kinderschuhen. Und so ist die Tageszeitung das zentrale Informationsmedium der Zeit. Es gibt sehr viele kleine Zeitungen, teils parteigebunden. Die sind aber zumeist halt auch lokal begrenzt. Also die wirklich großen wie das Prager Tageblatt sind da sehr selten. Die Reichenberger Zeitung ist im nordböhmischen Raum mit einer sehr hohen Bedeutung. Dort, wo eben die deutsche Mehrheit lebt. Die hat auch eine sehr hohe Auflage. Also die Wochenendausgabe erreichte 70.000 Exemplare. Und so ist die Reichenberger Zeitung eigentlich schon mehr als ein Provinzblatt, auch wenn sie in der sogenannten sudetendeutschen Provinz gelesen wurde und dort auch entstanden ist.
Sie sei eine gemäßigte Zeitung gewesen, ordnet Morgenstern ein, die für eine bürgerliche Leserschaft schrieb und die die Lebenswelt der deutschen Minderheit widerspiegelte. In diese Einblick zu geben, ist Anliegen des Buches Deutsche in der Tschechoslowakei, die Berichterstattung der Reichenberger Zeitung 1932 bis 1935. Darin lässt sich zum Beispiel nachvollziehen, wie die Redaktion über die Kommunalwahlen schrieb, über den Bergarbeiterstreik 1932 oder über einen Überfall auf ein Fest deutscher Turner in Dux, heute Dukhtsov. Warum es sich heute noch lohnt, diese 90 Jahre alten Artikel zu lesen und warum Zeitungen für ihn eben keine Eintagsfliegen seien, erklärt Morgenstern so.
Die Stärke von Tageszeitungen ist, dass sie von der Tagesaktualität leben. Sie zeigen also relativ ungefiltert den Alltag. Man kann auch sagen, nichts ist so spannend wie das Zeitunglesen von gestern. Hier bei solchen Ereignissen haben wir ein zentrales Ereignis, das von der Reichenberger Zeitung länger als einen Tag verfolgt worden ist. Und für die Redakteure war es ja auch ergebnisoffen. Im Unterschied zu uns wussten die nicht, wie es am Ende ausgeht. Und das ist dann schon besonders interessant, weil solche Berichte über eine längere Zeit charakterisieren ein Medium doch sehr eindrücklich. Und solche Themen sind dann natürlich auch klassische Aufregerthemen in der Zeit. Themen, über die gesprochen wird, über die diskutiert wird.
Dass sich Andreas Morgenstern in seinem Buch auf gerade einmal 4 Jahre der insgesamt fast 80-jährigen Existenz der Reichenberger Zeitung konzentriert, hat seinen Ausführungen zufolge seine Gründe.
Die Jahre zwischen 32 und 35 sind die Zeit zwischen der Weltwirtschaftskrise und der dann lange nachwirkenden Parlamentswahl von 35. Im Prinzip sind das die Scharnierjahre durch die Wirtschaftskrise, aber auch durch den dann oftmals faszinierten Blick rüber ins Dritte Reich nach Deutschland stärkt das den Nationalismus auch unter den Sudetendeutschen und führt dann eben zu einer vielfach freiwilligen Abkehr von der Demokratie, die allerdings natürlich 1935 längst noch nicht unumkehrbar ist.
Aber der Weg in die Tschechoslowakei wurde für Adolf Hitler bereits geebnet. Aus den erwähnten Parlamentswahlen 1935 gegen die Sudetendeutsche Partei unter Konrad Henlein mit mehr als 15% als stärkste Kraft hervor. Morgensterns Buch zeichnet nach, wie die Deutschen, die als größte Minderheit im Land zu der Zeit noch als Gleiche unter Gleichen lebten, sich in ihrer Mehrheit langsam dem Nationalsozialismus zuwendeten. Dort, wo Morgensterns Darstellungen zeitlich einsetzen, besteht in der Geschichte der Prager Zeitung bereits eine Lücke. Die letzten Ausgaben, die in der Nationalbibliothek im Prager Clementinum aufbewahrt werden, stammten aus der Zeit um das Ende des Ersten Weltkriegs herum, wie Klaus Hanisch berichtet. Sowieso widmet er sich in seinem Buch zum größten Teil der neuen Prager Zeitung, wie er es selbst formuliert, also jenem Wochenblatt, das von 1991 bis 2016 bestand und für das Hanisch selbst geschrieben hat. Vergleichend sagt er:
Für die alte Prager Zeitung, und das ist für mich eben jene, die so im 17. Jahrhundert mit diesem Vorläufer entstand, gab es natürlich auch immer bis zum Ersten Weltkrieg Zeiten und Epochen, wo sie stark beachtet wurde, wo sie auch journalistisches Gewicht hatte. Man darf ja nicht vergessen, die Zeitung damals, da wurde ja vor der Haustür dieser alten Prager Zeitung in Prag und Böhmen noch Deutsch gesprochen. Das heißt, ihr Verkauf war viel einfacher als ab 1991 für die neue Prager Zeitung. Und das war natürlich auch viel leichter für diese alte Prager Zeitung, Aufmerksamkeit bei Lesern und bei Bürgern zu finden. Das war ja natürlich 1991, als dann die neue Prager Zeitung gegründet wurde, ganz anders. Da musste erst Aufmerksamkeit geschaffen werden, zumal für ein deutschsprachiges Medium, das im Ausland gedruckt wurde und gemacht wurde. Aber ich glaube, das ist dieser Prager Zeitung sehr, sehr gut gelungen nach 91. Ich habe mich in den Jahren meiner Recherchen für das Buch gewundert, wie oft aus der Prager Zeitung zitiert wurde.
Solche Verweise fänden sich in der Süddeutschen Zeitung, in der FAZ, im Spiegel oder auch in der Neuen Zürcher Zeitung, fügt Hanisch hinzu. So habe die PZ einen wichtigen Markstein in der internationalen Medienlandschaft gesetzt, meint der Journalist aus Bayern. Und wollte das Wochenblatt auch in Tschechien noch ein Sprachrohr für die deutsche Minderheit sein? Dazu Hanisch.
Es gab anfangs schon eine enge Zusammenarbeit, auch wohl aus finanziellen Gründen. Aber man muss auch anfügen, im Laufe der Jahre wurde es auch immer mehr zu einem Anliegen von Uwe Müller, der die Zeitung ja 91 gegründet hat und dann ihr Chefredakteur und später auch Geschäftsführer gewesen ist. Von dem war es, oder für den war es dann schon ein Anliegen, nicht nur Themen für eine Minderheit zu behandeln, sondern die gesamte Palette an Themen aus Prag und Ostmitteleuropa zu bearbeiten, und zwar für einen möglichst großen und internationalen Leserkreis. Wie gesagt, die Zeitung wurde ja vor allem in Deutschland gelesen, auch in Tschechien von Leuten, die Deutsch beherrschen, aber eben auch in Österreich, in der Schweiz, und teilweise gab es Resonanz aus Frankreich, aus den Benelux-Staaten. Und da wurde ja in der Prager Zeitung alles behandelt, von Politik über Wirtschaft und Gesellschaft bis eben hin zu Sport und Kultur. Alles jedoch, das muss man auch immer wieder dazu sagen, bei stets knapper Seitenzahl und finanziell wie auch natürlich personell beschränkten Ressourcen.
Finanzielle Nöte waren dann auch der Grund dafür, dass die Prager Zeitung zu Ende 2016 in ihrer Papierform eingestellt wurde. Damit war sie ein frühes Beispiel für einen Trend, der sich heute immer mehr verstärkt. Einige Jahre erschienen noch Artikel, zum größten Teil kostenlos von Klaus Hanisch verfasst, in der Online-Ausgabe. Die Internetadresse, die den Titel der so traditionsträchtigen Zeitung bis dahin am Leben erhielt, ist aber seit einem Hackerangriff 2022 nicht mehr gültig. Auch viele Hörerinnen und Hörer von Radio Prag International dürften selbst irgendwann einmal eine gedruckte Prager Zeitung in der Hand gehalten haben. Allein diese persönlichen Erfahrungen könnten das Buch von Klaus Hanisch für sie interessant machen. Daneben erfährt man darin auch viel über die Entwicklung der Tschechoslowakei und Tschechiens in der Nachwendezeit. Der Band über die Reichenberger Zeitung von Andreas Morgenstern geht da etwas weiter in der Geschichte zurück. Trotzdem sei es nicht nur ein Buch für die Wissenschaft, betont der Autor. Einen leichten Zugang findet die allgemein interessierte Leserschaft womöglich über das Vorwort, für das Morgenstern den bekannten tschechischen Schriftsteller Jaroslav Rudisch gewinnen konnte.
Wirklich ganz klischeehaft, wie man sich das vorstellt. Er stand in Dresden am Bahnhof und wartete auf seinen Zug und dachte, das ist ein schöner Moment zu telefonieren. Und er war da sofort für begeistert, weil Reichenberg ist und Geschichte und Deutsche ist ja nun sein Leib- und Magenthema. Also da war nicht viel Überzeugungsarbeit vonnöten.
Mit seiner sehr persönlichen und ein wenig melancholischen Einleitung leistet Rudisch nun wiederum ein wenig Überzeugungsarbeit, dass das Buch zur Reichenberger Zeitung lesenswert ist. Und das nicht nur aus historischer Sicht, sondern auch im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen in vielen Ländern Europas und weltweit. Bezüglich der potenziellen Leserschaft des Bandes sagt Morgenstern:
Mir ging es um die Schilderung, um die Begleitung eines Alltags in der damals naja, in der aufziehenden Katastrophe, die aber damals nur sehr aufmerksame Beobachter wie der Reichenberger Bürgermeister Karl Kostka, den die Zeitung sehr geschätzt hat, vorausgesehen hat. Schreiben wollte ich das Buch aus dem Blickwinkel des normalen Bürgers, des Zeitungslesers von damals. Des Lesers, für den die Reichenberger Zeitung das wichtigste, vielleicht auch das einzige Informationsmedium war. Und so wünsche ich mir natürlich auch den ganz normalen interessierten Menschen heute als Leser. Gerade auch deshalb, ich glaube, wenn man da nachliest, kann man nachfühlen, wie das Misstrauen, wie so ein ständig gepflegtes Gefühl scheinbarer, vielleicht aber auch realer Benachteiligung die Akzeptanz von Demokratie aushöhlen konnte. Und ehrlich gesagt, das hat mich beim Schreiben auch manchmal an unsere Gegenwart erinnert.
Und wenn die Demokratie in Gefahr ist, wächst die Bedeutung von überparteilichen, unabhängigen Medien. Dies ist auch ein Grund, warum Klaus Hanisch mit der Prager Zeitung noch nicht ganz abgeschlossen hat.
Die Notwendigkeit für eine Prager Zeitung, die sehe ich heute noch ganz genauso wie 1991 auch. Als dieser Krieg in der Ukraine ausbrach im Februar 22, wurde in Deutschland in vielen Diskussionsrunden plötzlich herausgestellt, ach Gott, man hat ja viel zu wenige Infos über die ost- und mitteleuropäischen Länder. Man hätte deren Ängste und Sorgen in den Jahren zuvor viel ernster nehmen müssen, auch ihre Sorgen vor möglichen Eingriffen und Erfahrungen auch von Russland und mit Russland. Und da sah man ein großes Informationsdefizit. Und genau dieses Informationsdefizit hat die Prager Zeitung ja über die vielen Jahre eben ausgefüllt. Und ich hatte es ja schon erwähnt, und sie wurde auch deshalb von Medien in Deutschland, in Holland und in der Schweiz und in Österreich beachtet, weil sie eben in deutscher Sprache diese Informationen lieferte. Also ich glaube, dass die Notwendigkeit und die Zeit für eine Prager Zeitung längst noch nicht vorbei ist. Was einfach jetzt notwendig wäre, wäre einfach ein Investor, der eben genau diese Notwendigkeit erkennt, der an das Projekt und an die Notwendigkeit einer Prager Zeitung, einer deutschen Zeitung in Prag glaubt.
Wichtige Informationen auf Deutsch zu liefern und damit zu einem besseren Verständnis der Vorgänge und Denkweisen in Tschechien bei den Nachbarn beizutragen, darum bemühe sich schließlich auch Radio Prag International, fügt Hanisch noch lobend hinzu.
Sie hörten einen Beitrag von Daniela Honigmann und nun machen wir uns auf Reisen. Zu den am meisten besuchten Sakraldenkmälern in Nordböhmen gehört die Baukirche des heiligen Laurentius und der heiligen Zdislava in Jablonev pod Ještědí. In diesem Jahr wurde die Basilika Minor, wie der Ehrentitel der Kirche lautet, nach einer Instandsetzung wieder für die Öffentlichkeit geöffnet. Martina Schneibergová hat Jablonev besucht.
Reiseland Tschechien.
Jablonev pod Ještědí liegt am Fuße des Lausitzer Gebirges und gehört zu den ältesten Städten in Nordböhmen. Es befindet sich an einer alten Handelsstraße, die aus der Oberlausitz nach Prag führte. Das Städtchen, das heute knapp 4000 Einwohner hat, hieß bis 1901 auf Deutsch Gabel, später Deutsch Gabel. Jablonev ist von der Kreisstadt Liberec sowohl mit dem Bus als auch mit der Bahn gut zu erreichen. Von der Bushaltestelle in der Straße Zdislavy z Lemberka sind es nur ein paar Minuten zu Fuß zum Dominikanerkloster mit der Barockkirche. Die Basilika Minor ist dem heiligen Laurentius und der heiligen Zdislava geweiht. Die Kirche stammt aus dem 18. Jahrhundert, ihre Geschichte reicht jedoch viel weiter zurück. 1250 bereits gründete Zdislava z Lemberka an dem Ort das Kloster und die Dominikaner sind bis heute in Jablone tätig. Der Dominikanerpater Pavel Maria Meyer ist Rektor der Basilika. Zdislava sei um 1240 nach Nordböhmen gekommen, nachdem sie Havel z Lemberka geheiratet habe, schildert Meyer gegenüber Radio Prag International.
Nechali tady postavit pro nás Dominikány.
Zdislava und Havel ließen hier eine Kirche erbauen, die dem heiligen Laurentius geweiht wurde. Neben der Kirche stifteten sie ein Kloster und luden die Dominikaner aus Prag nach Jablone ein. Sie sollten helfen, Kultur und Bildung im nordböhmischen Grenzgebiet zu verbreiten. Zdislava starb in jungen Jahren bereits. Sie wurde in der Gruft der damals gotischen Kirche bestattet. Viele Menschen begannen dann, zu ihrem Grab zu pilgern, weil sie wussten, dass sie Charisma hatte. Bekannt geworden war sie dadurch, dass sie sich um Kranke und Arme kümmerte. An ihrem Grab beteten die Menschen um Zdislavas Beistand. So entstand die Tradition von Pilgerfahrten zu Zdislavas Grab, die eigentlich ununterbrochen bis heute existiert.
Im 17. Jahrhundert stieg die Zahl der Pilger laut Meyer so sehr an, dass die gotische Kirche nicht mehr groß genug war. Der Besitzer der Herrschaft, Graf František Antonín Berkas Dubé, beschloss daher, die alte Kirche abzureißen und über Zdislavas Grab eine neue, viel größere Wallfahrtskirche erbauen zu lassen. Damit beauftragte Berka einen renommierten Architekten.
Jan Lukáš Hildebrand, původem z
Johann Lukas von Hildebrand war damals einer der bekanntesten Barockarchitekten. Er stammte aus Venedig, den Großteil seines Lebens verbrachte er jedoch in Wien. Er baute diese herrliche Kirche in Jablone, die als bedeutendster Barockbau in Nordböhmen gilt.
Ein Jahr nach Zdislavas Heiligsprechung im Jahre 1996 wurde der Kirche der Ehrentitel Basilica Minor verliehen. Wie verbreitete sich im 13. Jahrhundert allerdings der Ruf von Zdislava? Pavel Maria Meyer.
Damals gab es keine Medien, doch von Haus zu Haus verbreitete sich die Erzählung über Zdislava, die sehr liebenswürdig und nett gewesen sei. Sie brachte Armen das Essen, bot Menschen, die vor den Mongolen geflüchtet waren, Unterkunft. Vor allem aber nutzte sie ihre Begabung und heilte Kranke. Für die Kranken errichtete sie in Jablone ein Spital. Der Chronist Dalimil beschrieb im 14. Jahrhundert Zdislavas Heilung. Sie habe Blinde und viele Gelähmte und Aussätzige geheilt, schrieb er. In Dalimils Chronik wird zudem die Auferweckung von 5 Toten erwähnt. Aus den historischen Quellen geht hervor, dass auch Menschen aus dem Ausland, wie wir es heute bezeichnen würden, nach Jablone pilgerten. Da die Stadt an der Handelsstraße Zittau-Prag lag, machten zweifelsohne viele Händler hier Station.
Takže určitě se tady zastavovalo hodně kupců.
Obwohl Zdislava schon zu Lebzeiten als große Wohltäterin galt, dauerte es mehrere Jahrhunderte lang, bis sie selig und später heilig gesprochen wurde. Dazu kam es erst im 20. Jahrhundert. Pavel Maria Meyer.
Ono už se počítalo, že paní Zdislava bude...
Schon Anfang des 18. Jahrhunderts wurde damit gerechnet, dass Zdislava heilig gesprochen wird. Darum sind an der Fassade der Barockkirche 2 Patrone zu sehen. Links ist der heilige Laurentius und rechts eben Zdislava, die damals noch keine Heilige war. Graf Berkas Dubé und der damalige Bischof von Leitmeritz bemühten sich um Zdislavas Heiligsprechung. Dazu kam es damals jedoch nicht. Vielleicht war einer der Gründe, dass Johannes Nepomuk 1729 heilig gesprochen wurde. Vermutlich gab es damals keinen Willen, einen weiteren Vertreter aus Böhmen heilig zu sprechen. Also wurde Zdislava erst Anfang des 20. Jahrhunderts selig gesprochen und Papst Johannes Paul II. Sprach sie dann am 21. Mai 1995 in Olmütz heilig.
Svatořečená roku 1995.
Graf Berkas Dubé initiierte und finanzierte den Bau der Wallfahrtskirche. Zudem holte er den namhaften Architekten Johann Lukas von Hildebrand aus Wien nach Jablone. Berka starb jedoch schon 1706 und hatte keine männlichen Nachkommen. Laut Pavel Maria Meyer war daher eine bestimmte Zeit lang unklar, wer sich um den Bau kümmern werde. Erst 30 Jahre nach der Grundsteinlegung wurde die Kathedrale fertig. Damals gehörte Jablonec der Familie Pachter von Rajow. Geweiht wurde die Kirche am 4. August 1729.
No, na co se chystáme, bude třísté výročí.
Wir bereiten uns auf das 300. Jubiläum der Basilika vor, das in 5 Jahren begangen wird. Im selben Jahr wird das 300. Jubiläum der Heiligsprechung von Johannes Nepomuk gefeiert. Das Interieur der Kirche wurde inzwischen restauriert, aber wir möchten noch das Äußere des Sakralbaus besser instand setzen, damit die Basilika im Jubiläumsjahr wirklich schön ist.
Von Anfang an kümmerten sich die Dominikaner um die ursprüngliche gotische Laurentiuskirche sowie später um die Barockkirche. Allerdings habe es in der Geschichte auch Phasen gegeben, in denen der Orden aus religionspolitischen Gründen nicht in Jablonec sein konnte, erzählt der Rektor der Basilika.
Dies gilt nicht nur für die Hussitenzeit. Damals handelte es sich eher um kürzere Zeitabschnitte, in denen die Dominikaner gezwungen waren, sich in Sicherheit zu bringen. Wenn die Lebensgefahr vorbei war, kehrten sie aber wieder zurück. Unter Kaiser Josef II. Wurde das Kloster aber 1788 aufgelöst und dann dauerte es 150 Jahre lang, bis die Dominikaner nach Jablonec wieder zurückkehren konnten. Während ihrer Abwesenheit gab es hier jedoch eine Pfarrei, die im Rahmen der Diözese betreut wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als die deutschsprachigen Bewohner vertrieben worden waren, wandte sich der damalige Bischof von Leitmeritz, Anton Alois Weber, an den Provinzial der Dominikaner und forderte die Ordensbrüder zur Rückkehr nach Jablonec auf. Sie sollten sich um den Wallfahrtsort kümmern. Das Angebot akzeptierten sie damals mit Dankbarkeit. Im Jahre 1945 bis 1950 gelang es ihnen, einige Pläne in die Tat umzusetzen. Dann wurden sie jedoch von den Kommunisten aus dem Kloster vertrieben und in Internierungslager und Gefängnisse geschickt. 1968 durften einige der Ordensbrüder wieder ins Kloster zurückkehren.
Während der sogenannten Normalisierung in den 1970er Jahren wurden ihnen jedoch verboten, als Priester zu arbeiten. Zwei der Ordensbrüder waren bis 1989 in einer Fabrik in Jablonec beschäftigt. Während der ersten Etappe der Restaurierung der Barockkirche wurden unter anderem die Möbel, die Orgel und die Turmuhr repariert. Der Großteil der Ausstattung sei neueren Datums, erzählt der Rektor der Basilika.
Die Basilika wurde 1788 durch einen Brand stark beschädigt. Aus der Zeit vor dem Brand sind nur 2 Altäre erhalten geblieben. Der eine ist der Altar des Heiligen Kreuzes. Dieser wurde noch vor der Weihe der Kirche im Jahr 1729 gebaut. An dem Altar ist ein Porträt des letzten böhmischen Königs, des seligen Karl I. von Österreich, zu sehen. Der zweite und wertvollste Altar in der Kirche stammt von 1732. Es ist der Rosenkranzaltar. Die Plastik in der Mitte stellt die Jungfrau Maria dar, die dem heiligen Dominikus einen Rosenkranz reicht. Die Plastiken an den beiden Seiten des Altars sind 2 bekannte Persönlichkeiten des Dominikanerordens. Der Naturwissenschaftler, Theologe und Philosoph Albertus Magnus sowie sein Schüler Thomas von Aquin, der bedeutendste Philosoph und Theologe des Mittelalters war. In diesem Jahr wurde sein 750. Todestag begangen.
Und das war's für heute von der deutschsprachigen Redaktion. Ich wünsche Ihnen frohes Weihnachtsfest und freue mich auf ein Wiederhören auf den Wellen von Radio Prag. Aus dem Studio verabschiedet sich Margareta Kachlíková.